Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Ukraine-Krieg und Russland-Krise, hohe Energiepreise und extreme Inflationszahlen, steigende Zinsen und die beginnende Berichtssaison in den USA. Es ist einiges los an den Märkten. Und dann ist da noch der Blick auf den Kalender. Der Mai naht, Zeit für den Ausstieg, getreu der alten Börsenweisheit Sell in May. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Stimmung an den Märkten trübt sich ganz schön ein. Vor allem bei den institutionellen Anlegern stand jüngst in den Perspektiven am Morgen. Woran machst denn du das fest?
Ja, also die Volatilität ist doch sehr hoch. Wir sehen stark steigende Zinsen. Bei deiner Aufzählung vorhin hast du vielleicht noch China vergessen. Mhm. Der Staatspräsident Xi Jinping hat gerade erwähnt, dass man im Kampf gegen Covid nicht nachlassen darf. Also hier gab es Hoffnungen, Stichwort Lieferketten, dass man ein wenig nachlassen würde. Vor allen Dingen, weil das Wachstum im ersten Quartal relativ schwach war, was vor allen Dingen an den Einzelhandelsumsätzen lag. Also war hier die Hoffnung, dass man ein wenig Erleichterungen zulassen würde, aber dem ist offensichtlich nicht so. Und damit haben wir nach wie vor China, nur Covid, Lieferketten. Wir haben den Krieg in der Ukraine mit den hohen Energiepreisen und wahrscheinlich geringerem Wachstum in Europa. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher geringerem Wachstum in Europa. Und wir haben eben die doch stark steigenden Zinsen. James Bullard hatte jetzt über Ostern darauf hingewiesen, dass man auch mal 75 Basispunkte anheben könnte in einem Termin und insgesamt Richtung Jahresende auf 3,5% sogar gehen könnte. Also damit ist das natürlich nicht beschlossen, aber das sind eben die drei großen Themen, die die Anleger, glaube ich, nervös machen, warum die Volatilität so hoch ist, nicht nur an den Aktienmärkten, auch bei Rohstoffen, auch bei festverzinslichen Wertpapieren. Und das deutet eben darauf hin, dass gerade die Anleger und gerade auch die institutionellen Anleger hier im Moment große Nervosität verspüren.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, liest du das ja auch daran ab, eben, dass die verstärkt sich absichern beziehungsweise auf fallende Kurse auch setzen, richtig?
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil man ja Optionen auch verkaufen kann. Mhm. Aber im Grundsatz ist das so, ja. Man guckt dann auf die Put-Call-Ratio, also wie viel Optionen zur Absicherung geh- oder verkauft werden und daraus versucht man dann abzuleiten, ob die Anlegerschaft sehr optimistisch oder eher pessimistisch ist. Es gibt verschiedene andere Indikatoren, die noch sehr viel mehr einschließen, wie Credit Spreads und Swaps und wie gesagt Volatilitäten dann und so weiter und so fort. Und all das deutet im Moment doch eher darauf hin, dass Anleger eher vorsichtig sind.
Gilt das denn eher für die Institutionellen oder gilt das auch für die Privaten? Oder kann man das gar nicht so auseinanderhalten an den Zahlen?
Das kann man zunächst mal nicht auseinanderhalten, aber es ist wahrscheinlich so, dass in Derivaten doch eher institutionelle Anleger engagiert sind als Privatanleger und insofern schließt man dann darauf. Es gibt in den USA verschiedene Indizes, wo man gucken kann, ob Privatanleger eher geh- oder verkauft haben. Für Europa ist mir das jetzt so nicht bekannt. Aber wie gesagt, da braucht man auch nur auf Dinge wie Spreads zu gucken oder Volatilitäten, dann sieht man schon die Nervosität. Und sie ist ja berechtigt, Jessica. Also wie gesagt, wir haben ja die drei großen Themen hier genannt. Die Weltbank hat zuletzt auch wieder die Wachstumsprognosen deutlich zurückgenommen von 4,1 auf 3,2. Der IMF hat gesagt, dass er wahrscheinlich auch weiter zurückgehen wird. Also man sieht, dass natürlich diese Krisenherde dann auch entsprechend auf die volkswirtschaftlichen Daten wirken und darauf lasten. Und das spricht dann eben eine spannende Berichtssaison zu werden, die ja gerade letzte Woche angefangen hat.
Wie stark sind denn die Folgen für die Weltwirtschaft oder wie stark werden sie erwartet? Wie stark wird da nach unten korrigiert bei den Prognosen?
Naja, ich hatte ja gerade gesagt, also die Weltbank ist von 4,1 auf 3,2 gegangen für die Welt. Wir haben ja auch letzte Woche war es, glaube ich, gesehen, dass die Wirtschaftsweisen bzw. die Wirtschaftsforschungsinstitute mit ihren Prognosen rausgekommen sind. Da liegen wir also jetzt in Deutschland noch um die 2% herum, Europa vielleicht einen Schnaps höher. Hängt aber stark davon ab, wie jetzt sich die Situation in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands weiterentwickeln wird, ob es wirklich zu einem Lieferstopp kommt, egal von welcher Seite. Und dann würden wir sicherlich in Europa eher von negativen Zahlen reden. Das gleiche gilt dann wiederum für China. Hatte ich ja schon erwähnt, wenn hier der Lockdown noch länger dauert, wenn er möglicherweise sogar intensiviert wird, dann werden auch die Chinesen große Probleme kriegen, die 5,5% Wachstum, die angestrebt sind, zu erreichen. Also ich glaube, dass dieses Jahr kein besonders wachstumsstarkes Jahr werden wird. Und ganz nebenbei, die Finanzunternehmen, die ja letzte Woche schon berichtet haben, haben das auch bereits angedeutet. Sie haben ganz gute Gewinne eingefahren wegen der Volatilität im Handel mit Wertpapieren. Aber sie haben eben darauf hingewiesen, dass der Ausblick schwächer ist, weil eben sich doch die gesamtökonomische Lage deutlich eintrübt.
Was wird denn da überhaupt erwartet in den USA? Wie gut oder wie schlecht wird die Berichtssaison? Welche Unternehmen wird es besonders treffen? Welche weniger? Du hast jetzt gerade schon die Banken gesagt, da wissen wir es schon, dass sie relativ gut durchs erste Quartal gekommen sind.
Ja, die Banken haben schwächer berichtet als zuvor, aber besser als erwartet. So, und wir kriegen dann diese Woche und auch natürlich in den nächsten Wochen einen wesentlich besseren Überblick, weil wir eine breitere Diversität bei den Sektoren sehen werden. Diese Woche kommt Technologie, Konsumgüter, Ölservice und so weiter und so fort. Also da werden wir dann einen besseren Eindruck bekommen, wie die Wirtschaft wirklich läuft. Der Markt geht im Moment noch davon aus, dass wir Gewinnsteigerungen von um die 5% in etwa sehen werden. Typischerweise werden die dann übertroffen. Aber ich glaube, all das ist gar nicht so entscheidend, Jessica. Sehr wichtig wird eben sein, wie der Ausblick ist. Und deswegen dieser Spruch, sell in May and go away, weil man dann sozusagen mit dem ersten Quartal natürlich das Jahr, das Vorjahr abschließt und es dann sehr viel mehr auf die Prognosen für das aktuelle Jahr ankommt. Und da glaube ich nicht, dass sich sehr viele Unternehmen wirklich trauen werden, total optimistisch zu sein. Mhm. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen von Sektoren, die jetzt von der Situation profitieren, wie beispielsweise Rohstoffe, wie beispielsweise die Öl- und Gasunternehmen. Aber das sind dann eben einzelne Sektoren, vielleicht einzelne Unternehmen. In der Breite dürfte der Markt doch eher etwas zurückhaltender oder die Unternehmen etwas zurückhaltender reagieren.
Schlägt denn die Russland-Krise überhaupt besonders stark auf die Ergebnisse der US-Unternehmen durch? Oder ist es da dann eben eher diese No-Covid-Strategie der Chinesen und deren schwächere Nachfrage, die sich da auswirkt?
Das ist völlig korrekt. Also die europäische Situation ist für die USA makroökonomisch nicht so total entscheidend, weil man eben sehr viel Energie selbst hat. Nichtsdestotrotz sind ja die Benzinpreise doch kräftig gestiegen und das kostet natürlich dann auch die Amerikaner Kaufkraft und vor allen Dingen verdirbt es die Laune ein Stück weit. Das ist ja fast entscheidender, deswegen versucht Joe Biden ja auch mit Blick natürlich auf die Midterm Elections im November gegenzusteuern. Aber insgesamt ist die USA sicherlich sehr viel mehr davon betroffen, dass eben der Welthandel, dass die Produktion nicht so läuft, dass die Produkte, Vorprodukte nicht in dem Maße geliefert werden, wie das eben unter normalen Bedingungen der Fall ist. Und hier ist sicherlich Europa auch ein Grund dafür, aber es sind natürlich vor allen Dingen, es ist Asien mit China und der No-Covid-Strategie, das ist schon richtig.
Wie wird denn die Bilanzsaison oder Berichtssaison, ist es ja, in Europa ausfallen? Die geht ja jetzt auch dann langsam los, etwas zeitverzögert.
Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Insofern haben wir da bisher noch wenig Daten. Aber es liegt natürlich auf der Hand, dass die auch nicht wirklich überzeugend kommt, weil die Europäer eben von dieser Situation deutlich stärker getroffen sind. Und gerade dann ein Land wie Deutschland, das sieht man natürlich auch in der Entwicklung dann der Indizes wiederum. Gerade ein Land wie Deutschland, was eben von beidem dann stark betroffen ist. Einmal von der Ukraine-Krise und den Turbulenzen, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite natürlich mit Welthandel und China und No-Covid-Strategie, Lieferketten. Also da befürchte ich doch, dass das ein oder andere Unternehmen durchaus mit großer Vorsicht und Sorge in die Zukunft guckt.
Das alles hat ja auch mit dem Thema Nummer eins im Augenblick an den Märkten wahrscheinlich zu tun. Die hohen Preise, sprich die extrem hohe Inflation. Die Fed handelt bereits, darüber haben wir gerade ja auch schon kurz gesprochen. Die EZB handelt noch nicht. Was ist da los?
Ja, die EZB hat sich ja auch einige Kritik eingefahren, weil sie letzte Woche doch sehr deutlich auf die Wachstumsgefahren hingewiesen hat, die mit dem russischen Angriff auf die Ukraine verbunden sind und den hohen Energiepreisen, möglicherweise eben dem Lieferstopp. Sie hat das fast höher gewichtet als die starken Inflationszahlen. Aber sie hat eben auf der anderen Seite auch darauf hingedeutet, dass das Kaufprogramm für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen eingestellt werden sollte mit dem dritten Quartal. Also da gibt es erste Analysten, die schon auf den Juli tippen, dass dort dann das Kaufprogramm endgültig endet. Und sie hat wohl auch Zinsanhebungen angedeutet. Zumindest geht der Markt heute davon aus, dass im September eine Zinserhöhung auf der Einlagenseite kommen sollte. Sie hat auf der anderen Seite dann wieder natürlich gesagt, dass man aber jederzeit und flexibel reagieren könnte, wenn es beispielsweise zu Ungleichgewichten an den Märkten kommt, Stichwort Südeuropa, wenn also dort die Zinsen für Staatsanleihen aus dem Ruder laufen sollten, dann würde die EZB wieder eingreifen. Das wird sie dann als einen Fehler in der Transformation der Geldpolitik interpretieren. Aber ich glaube, sie ist nach wie vor da sehr vorsichtig, was das Wording angeht, sollte aber tatsächlich jetzt über den Sommer aktiv werden. Und insofern sehen wir ja auch, dass Bundesanleihen beispielsweise schon fast auf 1% wieder gestiegen sind. Das ist immer noch wenig, aber im Vergleich zu -1%, die wir mal hatten, ist das natürlich schon ein ganz gewaltiger Sprung.
Wie reagieren denn die Anleihemärkte insgesamt? Die sind ja, glaube ich, schon kräftig durchgerüttelt worden. Man kann es ja eben auch an der Bundesanleihe im Prinzip ablesen.
Ja, eben. Wir sind in diesem Jahr bei -0,3, 0,4 gestartet. Wir sind jetzt eben bei +0,9. Tendenz weiter steigen, gerade letzte Woche nochmal sehr stark mit den Inflationszahlen, mit den Äußerungen, aber auch der Notenbanker. Wir haben jetzt noch ein Panel vor uns beim Internationalen Währungsfonds mit Frau Lagarde und Jerome Powell von der amerikanischen Notenbank. Also auch da kann man nochmal Hinweise erwarten. Die Märkte sind sehr volatil. Wir hatten in den USA, auch darauf guckt ja der Markt mit Argusaugen, eine inverse Zinsstrukturkurve. Aber nur mal für ein, zwei Tage, da waren es bei -10 Basispunkte. Also die zweijährigen Zinsen oder Renditen standen über den 10-jährigen Renditen. Das hat sich mittlerweile wieder umgedreht. Wir sind wieder bei +0,2 Prozentpunkte. Also insofern auch hier wirklich hohe Volatilität, hohe Unsicherheit. Der Markt sucht sozusagen die Richtung in diesem Ausbalancieren zwischen: Ich bekomme schwächeres Wachstum, das weiß ich im Grunde schon. Ich habe aber eine hohe Inflation und wie will ich jetzt damit umgehen, wenn die Notenbanken eben zu aggressiv werden? Dann werden sie die Volkswirtschaften zusätzlich belasten und wahrscheinlich eine Rezession herbeiführen. Das versuchen sie zu vermeiden, aber das wird eben unendlich schwer werden. Deswegen, wie gesagt, muss man wohl damit rechnen, dass es ein schwächeres Wachstum gibt und möglicherweise dann 2023, 2024 sogar mal eine Rezession.
Du hast gerade schon gesagt, ich muss mit ziemlich schlechten oder schlechteren Zeiten wirtschaftlich zumindest rechnen. Es passiert viel an den Märkten und stehen scheinbar wirklich größere Schwankungen bevor. Und dann beginnt ja nun eben demnächst der Mai, dauert ja nicht mehr so lange. Die alte Börsenweisheit Sell in May, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, die stimmt zwar nicht immer und sogar immer seltener, aber wie sieht's denn 2022 wohl aus? Macht es Sinn, jetzt ein Teil des Depots leer zu räumen oder doch zumindest Positionen abzusichern?
Das kommt natürlich wie immer darauf an, wo ist man investiert und welches Risikoprofil hat man. Ich glaube schon, dass auch Aktienmärkte natürlich diese Krise oder diese Krisen durchstehen werden. Das muss man aber dann nervlich eben aushalten können. Und es gibt natürlich, wie wir das vorhin auch schon besprochen haben, Jessica, Sektoren, die profitieren und die gut laufen. Und es gibt Sektoren, die eben doch sehr heftig betroffen sind. Insbesondere die Technologie, die kleineren Technologiewerte. Das haben wir ja auch gesehen. Viele Plattformen für Essenslieferungen und so weiter und so fort, die geradezu abgestraft wurden mit den steigenden Zinsen in den letzten Wochen und Monaten. Also insofern ist es, glaube ich, die richtige Zeit, zunächst mal sein Portfolio neu zu sortieren, über sein Risikoprofil nachzudenken. Ich würde auch, um ein endgültiges Urteil abwarten zu wollen, noch ein bisschen weiter in die Berichtssaison gucken wollen. Wie gesagt, ich erwarte da nicht allzu euphorische Stimmen, von daher bin ich schon vorsichtig. Aber da muss man, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit reingucken, wie sich das ergibt und ob die Unternehmen beispielsweise sagen, wir sind jetzt kurzfristig sehr pessimistisch, aber mittelfristig gegen Jahresende erwarten wir wieder höhere Wachstumszahlen. Das tun die meisten Ökonomen. Also insofern ist es, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, einfach schlichtweg alles zu verkaufen und zu sagen, ich mache gar nichts mehr, sondern intensiv darüber nachzudenken, wie man sein Risikoprofil gestalten möchte und in welchen Sektoren und mit welcher Allokation, Aufteilung man investiert sein möchte.
Und das sollte man ja immer von Zeit zu Zeit mal wieder tun, seine eigene Strategie überdenken. Und jetzt scheint der richtige Zeitpunkt zu sein. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.